Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Episode sprechen wir über Guillermo del Toros Frankenstein, das seit dem 7. November auf Netflix verfügbar ist. Und wir machen am Ende noch einen kurzen Abstecher zu Vince Gilligans neuer Serie Pluribus. Oder vielleicht spricht man amerikanisch von Pluribus, das weiß ich nicht genau. Interessanter Titel, ich habe mir noch keine Mühe gemacht, nachzugucken, wo der eigentlich herkommt.
Tja, Latein.
Ah, ja, verstehe. Umso besser. Ich hatte Latein, aber habe mir nichts gemerkt in der Schule. Ja, nun zu Frankenstein erstmal. Ich kannte Frankenstein ja vor allen Dingen durch die Boris Karloff-Filme und auch die Gruselserie von H.G. Francis, diese Europa-Hörspielserie. Und ich mochte eigentlich immer diesen Boris Karloff-Frankenstein mit der hohen Stirn und den beiden Schrauben in den Schläfen oder am Hals. Ich weiß es gar nicht mehr. Und diese obligatorischen Zeichentricknarbe da, die er um den Hals trägt. Ich habe so ein bisschen Probleme mit diesen Emo-Frankensteins. Also dieser Frankenstein die Kreatur Frankenstein, gespielt von Jacob Elordi, sieht so ein bisschen aus mit seinem Umhang wie Anakin Skywalker, der Schönling Frankenstein. Das ist aber vielleicht gar nicht das, was mich am meisten an dieser Kreatur irritiert, sondern die Tatsache, ich sehe ungern Frankenstein als eine Art Monster, das zu viel kann. Also wie er die ganzen Menschen durch die Gegend schmeißt, wie Marvel-Figuren. Das war so ein bisschen befremdlich für mich, auch wie er am Ende mit Frankenstein, also Viktor Frankenstein umgeht, wie er ihn durch den Raum schmeißt, gegen Spiegel und durch Hochbetten hindurch. Das überlebt eigentlich kein Mensch. Es ist schade, dass Guillermo del Toro sowas mitmacht.
Also Frankensteins Kreatur ist ja schon am Anfang des Films, wenn ein dänisches Expeditionsschiff, das zum Nordpol segeln will, aber im Eis eingefroren ist, wenn er diesem Schiff begegnet oder vielmehr seinen Schöpfer aufs Eis geworfen hat, der aber nicht gestorben ist, sondern von der dänischen Expedition gefunden wird. Und dann kommt das Monster. Das Monster läuft hinterher, das Monster läuft auf das Schiff zu, tötet dort 6 Menschen. Übrigens spielt Lars Mikkelsen sehr, sehr eindrucksvoll den dänischen Kapitän, also der Bruder von Mads Mikkelsen, den dänischen Kapitän, wie man ihn noch nie gesehen hat. Also es ist ihm irgendwie gelungen, seinen Kopf so zu vergrößern, dass er aussieht wie ein viel beleibterer Mann. Das ist sehr toll. Aber man sieht da natürlich schon, was du sagst. Es ist ein enorm hässliches, blutrünstiges Monster, das dann auch noch den Mund verbunden hat, wie so Räuber in Wildwestfilmen, also so Bankräuber. Ne? Umhang und so ganz traut man ihm die Kräfte nicht zu. Also beinahe gelingt es der Kreatur, das Schiff umzuwerfen. Und zwar aus dem eisigen Wasser, wird dann aber seinerseits von einer Eisscholle heruntergezogen. Das alles ist natürlich so wenig realistisch wie die Vorführung. Wir schreiben, glaube ich, das Jahr 1854 oder dergleichen an einer medizinischen Institut, wo Viktor Frankenstein die Animation eines Torsos eigentlich mit pochendem Herzen und geil
Wahnsinn. Das gefiel mir noch am besten. Das fand ich, das wirkte auf mich so, als wäre das zumindest kreativ erfunden. Ich muss ja sagen, ich habe den Roman nicht gelesen. Ich wage auch zu bezweifeln, dass die meisten Leute, die Frankenstein-Filme kennen, Mary Shelleys Vorlage gelesen haben. Es gibt einen sehr, sehr schönen Satz in diesem Film. Ich weiß nicht, ob der von Del Toro ausgedacht wurde oder ob im Original vorkommt. Ich lese ihn nochmal vor. Manches, was ich erzählen werde, ist geschehen, manches nicht. Aber alles ist wahr. Das ist eine schöne Zweideutigkeit. Das ist ein toller Satz. Es ist ja, ich fand es ganz gut. Das ist ein Film, es wird ja über die Zukunft gesprochen, also es gibt ja auch Zeitbezüge zum Jetzt. Ne? Wenn man mal daran denkt, wie Menschen heutzutage an der Unsterblichkeit arbeiten, die erfundene Figur des Hallander, gespielt von Christoph Waltz, ist ja auch jemand, der die Unsterblichkeit denkt, glaubt. Man fühlt sich ein bisschen an die Tech Bros erinnert von heutzutage, in Silicon Valley. Das ist ein eindeutiger Bezug, den Del Toro auch gewählt hat. Wie kann man sein Leben verlängern? Wie kann man weiterleben, wenn man sich nicht für Kryonik entscheidet? Dazu passt auch, dass Charles Dancer mitspielt, als Viktor Frankensteins Vater, übrigens auch eher ein sehr altersloser Schauspieler. Ich glaube, er sieht hier genauso aus wie in Game of Thrones oder in Howard the Duck. Das macht eigentlich, also ich bin ein großer Fan von Charles Dance und der spielt den Tyrannen wirklich gut. Ich schaue mir den gerne an.
Fantastisch, leider zu früh gestorben.
Ja,
zu früh in dem Film.
Man kann das leider über Christoph Waltz nicht sagen. Es ist seine zweite fantastische Rolle in diesem Jahr, nach dem eher durchschnittlichen Dracula von Luc Besson. Auch hier eine Rolle, wo ich stark dafür plädieren würde, dass Christoph Waltz ein Einsehen hat und sich synchronisieren lässt. Die suffisante Ironie, die er vor sich herträgt, die er wirklich in jeder Rolle seit den Tarantino-Oscars repliziert, ich kann das nicht mehr sehen. Ich verstehe nicht, warum er sich nicht synchronisieren lässt. Ich hatte das in Dracula beschrieben als Schneekoppenstimme, mit der er säuselt, als würde er wirklich nur die ganze Zeit ausgebüxten Katzen hinterherlaufen, anstatt die Gefahr wirklich anzuerkennen. Die Leute lieben ihn, sie mögen auch seinen Schmäh. Ich finde es wirklich immer schwerer zu ertragen, ihm zuzuhören.
Ja, er hat eine ziemlich kleine Rolle. Er ist glaube ich, der
Finanzier.
Er ist der Finanzier. Ja, ist der Finanzier. Er schafft den großen Palast herbei. Ist aber noch etwas anderes. Er ist nämlich der die Frau des Bruders von Viktor Frankenstein ist seine Nichte und sie ist die Auserwählte des, wie ist der Name von Frankensteins Bruder? Walter oder so.
Walter Frankenstein.
Keine Ahnung. Walter Frankenstein.
Ja, Walter Frankenstein wäre auch gut.
Charles.
Der ist halt viel ausgedacht. Ich finde es halt irgendwie, weißt du, ich kenne den Roman, wie gesagt, nicht. Ich hätte aber immer gedacht, es geht bei Frankenstein auch so ein bisschen nicht nur um das Zusammenstückeln verschiedener Leichenkörper, sondern auch um tatsächlich eine Gehirnverpflanzung, dachte ich immer. Ich dachte immer, oder vielleicht liegt es so an, dass ich zu viel die Hörspiele der Gruselserie von Europa gehört habe, aber ich dachte immer, dass der entscheidende Gruselfaktor ist, dass es Frankenstein ein Identitätsproblem entwickelt, weil das falsche Gehirn im falschen Körper sich befindet. Aber wahrscheinlich bin ich da nicht informiert. Oder nicht belesen.
Das ist doch in dem Film, für den die vor 2 oder 3 Jahren die zusammengestückelte Frau, weißt du noch?
Nee.
Die Schauspielerin hat den Oscar bekommen dafür.
Ach so, Poor Things.
Poor Things, ja.
Genau. Emily Stone.
Das ist das Identitätsproblem, verpflanztes Herz. Und ich meine möglicherweise auch das Gehirn.
Mhm. Ja, das ist, der Film ist ein wenig so wie Shape of Water von Guillermo del Toro. Also den Eindruck hatte ich zumindest, als die Kreatur dann irgendwie vor diesem Bächlein im Keller des dieses Ohrtankartigen Schlosses steht und da dann mit den Blättern spielt. Also die gefangene Kreatur, die keiner sehen darf, die dann von Maya Goth, die sich leider nicht zu Frankensteins Braut hin entwickelt, sondern ihr eigenes Ende findet, sozusagen beziert wird und sie verliebt sich auch ein wenig in ihn und es entstehen Emotionen zwischen denen. Das ist eigentlich die Shape of Water-Geschichte. So wie Del Toro generell, je mehr Geld er bekommt, sehr opulent aussehende CGI-Filme dreht. Es gibt so einige Szenen im Film, oder ich sag's mal so, ich kann mir schwer vorstellen, das ist noch schlimmer als bei Nosferatu von Robert Eggers, ich kann mir schwer vorstellen, dass es auch nur eine einzige Szene in dem Film geht, die nicht zu 60% aus aufgepeppter Digitalarbeit besteht.
Ja, merkwürdigerweise wird aber von Del Toro behauptet, dass er Bauten macht und dass er in realen Kulissen arbeitet. Ich glaube aber, dass dieses Riesenschloss, in dem das Labor dann eingebaut wird, ist das nicht irgendwo in Vaduz oder Vaduz?
Das kann schon sein.
Also so etwas kann man natürlich bauen. Roland Emmerich hat das jahrzehntelang gemacht und ist jetzt so begeistert von der neuen Technik und dass man da so praktisch gar nichts mehr bauen muss. Bei Del Toro sehen manche Kulissen so aus, als hätte er das so liebevoll drapiert, weil er halt auch so viel Geld hat. Ich habe kürzlich einen Kritiker im Fernsehen gehört, der sagte, ja, der ist bekannt für seine begehbares Kino sozusagen.
Ja. Nun ist es halt so, dass das zu Szenen führt, die einfach nicht funktionieren. Wir haben ja schon über die Superkräfte-Franken der Kreatur gesprochen, wie wir Menschen durch die Gegend werfen und das trotzdem überleben. Ich kann einfach schwer nachvollziehen, dass Viktor Frankenstein nicht nur ein begnadeter Mediziner ist, sondern auch in der Lage ist, die Antenne in seinem Schloss hochzuklettern im miesesten Sturm, um seinen Laser richtig auszurichten. Da gehen einfach die Pferde mit Del Toro durch. Ich finde das einfach schade. Erzählerisch gibt es ein paar Punkte. Ich weiß nicht, wie es im Roman ist. Es ist ja so, dass dieser Lars Mikkelsen, Kapitän, der wird ja so ein bisschen sowas wie Zeuge oder Schöffe oder ist ja Teil eines Gerichtsstands. Ich weiß nicht, ob die Erzählstruktur von vornherein so gewesen ist, dass sowohl Viktor Frankenstein als auch Kreatur an ihn in den verschiedenen Versionen ihrer Geschichte berichten. Ne, er ist ja derjenige Richter und sein Henker, der am Ende dann irgendwie entscheiden muss, bei wem gibt es irgendwie welche Moral. Es gibt ja auch den blinden Mann. Ja, dann der blinde Mann, der diese Rolle übernimmt von Frankensteins Freund im Wald, als Frankenstein die Explosion des Schlosses überlebt hat und untertauchen muss. Das ist ein bisschen sehr so, man sieht nur mit dem Herzen gutmäßig, ne? Der kleine Prinz. Also der blinde Mann ja. Erkennt dann die Schönheit in der Kreatur, die er nicht sehen kann, den Geist des Waldes, wie er ihn nennt. Ich finde andere Fragen ganz interessant, auch wenn die nicht unbedingt Sinn ergeben. Ne? Also du kannst natürlich einen Menschen versuchen zu reanimieren in der Mythologie, dass es mythologisch kompakt einen Sinn ergibt. Dass die dann allerdings selbstheilende Wunden haben, erschließt sich mir aus diesem medizinischen Wunder, das da vollbracht werden soll, so irreal es sowieso ist, nicht. Denn die Mythologie an sich setzt ja einiges voraus, dass dieses Flickwerk natürlich nicht unsterblich ist. Ne? Da kommen wir zu einem Punkt, die Unsterblichkeit wieder, was die Menschen heute probieren. Nicht sterben, das können ja eigentlich nur Götter. Ist Frankenstein jetzt zu einem Gott geworden? Er stellt eine sehr interessante Frage, als er zusammengeschossen wird von den Jägern und dann wieder aufwacht. Wie lange war ich gestorben? Das ist eine interessante Formulierung, weil das ja auch dann die Frage aufwirft, was eigentlich in der Zeit zwischen den Todesfällen eigentlich mal in ihm selbst stattfindet.
Ja. Also es werden ja manche philosophischen Fragen behandelt, aber in denkbar einfacher Weise. Unter anderem sagt die Braut, die Nichte des Bruders von Frankenstein, dessen Name mir nicht einfällt, ja, vielleicht steht es hier auf dem Blatt, nein.
Also die Schauspielerin ist Maya Goth, ne?
Nein, ich meine nicht die Schauspielerin, sondern der Name des
Elizabeth.
Bruders.
Also nein, der Bruder.
Der Name des Bruders.
Ja, wer hat es doch schon auf Walter geeinigt?
Ja, heißt er bestimmt nicht. Aber es steht nicht auf dem Blatt. Charles Walter oder William. Ja, er heißt William. Mhm. Er heißt William Frankenstein. Diese Frau ist durchaus für das mittlere 19. Jahrhundert provokant und stellt Viktor Frankenstein auch zur Rede und hält er das. Und hält so seine Rede über Ethik und sagt dann, also man hat viele fantastische Ideen. Krieg ist zum Beispiel so eine Idee. Aber warum müssen die Menschen dann so leiden und sterben im Schlamm und umgebracht werden für eine Idee, die Idee des Kriegs? Und die sitzen dann am Ende allein am Tisch, weil Christoph Waltz die Herren schon zu Zigarre und Likör ins Herrenzimmer gebeten hat. Und sie bleibt noch sitzen mit Frankenstein und stößt Frankenstein von den Kopf. Und der verhält sich so ungefähr wie, ach, diese Frauenzimmer, immer die Moral. Und dann, jetzt will sie mir auch noch meine reanimierte Kreatur, oder da weiß sie noch gar nicht davon. Aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sie ihm das nicht nur ausreden will, sondern dass sie ihn dafür wahnsinnig hält. Wobei das erotische Verhältnis interessant ist, weil ihr einmal in den Beichtstuhl folgt, ohne zu wissen, dass sie ihn schon gesehen hat. Sie beichtet ihm etwas. Und zwar sagt sie, ich habe einen scheußlichen Mann kennengelernt, nämlich diesen Viktor Frankenstein. Der ist noch viel schlimmer, als man sich vorgestellt hat, maßlos und so. Und sie weiß natürlich genau, dass auf der anderen Seite in der Dunkelheit Viktor Frankenstein selbst sitzt. Das wird sogar humorvoll aufgelöst. Das Problem, was du vorhin schon angedeutet hast, dass Oscar Isaac einfach zu hübsch ist, das gilt, das ist halt in vielen Filmen so. Und hier im Fall von Frankenstein ist das wahrscheinlich, lenkt das eigentlich vom Wesentlichen ab, ne? Also man muss ihn nicht so als Freak darstellen wie Willem Dafoe in den Poor Things, aber er ist eigentlich zu hübsch, es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür. Allerdings ist Isaac hier auch wieder beeindruckend, weil er jetzt längere Haare hat und einen Bart. Und man kennt ihn ja meistens als gescheitelt und mit kurzen Haaren.
Ja. Ja, er ist ein verrückter Typ. Ich versuche mich ganz daran zu erinnern an die Kenneth Branagh. Frankenstein, wo man nackten Oberkörper irgendwelche Maschinen bedient. Von 1994 war das, glaube ich, mit De Niro als Kreatur. Ja. Ich hab zu wenig Vergleichsmaßstäbe, aber man muss ja auch kein Frankenstein-Experte sein, um irgendwie zu gucken, ob das ein guter Film ist. Gut, ja.
Ja, ist es ein guter Film? Ich finde technisch natürlich versiert, prächtige Kulissen, ob sie künstlich sind oder nicht. Großartige Schauspieler, es ist eine gewisse Ironie, es ist aber andererseits auch Märchen und Magie, wie immer bei Del Toro. Und es ist ein Riesenspektakel und sehr lang, 2,5 Stunden.
Ja, mir ist Oscar Isaac als Frankenstein einfach einen Ticken zu kompetent. Also nicht nur, weil er die Antenne hochklettert, er schafft es am Ende ja auch sehr schnell in die arktische Welt einzutauchen.
Ja.
Er besorgt sich die richtigen Kleider, aber er kann die Huskies anführen. Das ist eigentlich so ein Bruce Wayne.
Ja, das sind ja alles Erfindungen, die in einem Film, der sowieso vom Übersinnlichen handelt oder von experimenteller Medizin, ist das alles nicht so erstaunlich. Also von der Antenne abgesehen. Es gibt ja die sogenannten Anachronismen in allen Filmen von Del Toro. Und und er hat Freude an diesen Anachronismen, die Zuschauer nicht immer. Dennoch, man kann froh sein, dass man einen Del Toro, manche würden sagen, den muss man unbedingt im Kino sehen, aber dass der bei Netflix jetzt aufgeboten wird. Und ich hatte so, manchmal fällt es mir schwer, so Verstümmelungen zu sehen oder so Amputationen und so ausführliche Darstellungen von körperlichen Deformierungen. Dennoch würde ich sagen, 4 Sterne für den Film. Weiß nicht, ob wir die Schauspieler einzeln beurteilen wollen.
Es ist interessant, also gerade was die Deformierungen angeht, der Wunsch nach Unsterblichkeit ist ja etwas, der hier noch nicht ausgewogen praktiziert wurde, denn das Einzige, was Viktor Frankenstein machen kann, ist ja jemanden Fremden zu reanimieren oder neu zusammenzubauen und nicht sich selber mehr Leben zu schenken.
Sucht ja auch Leichen aus. Ja. Das ist halt nicht schön anzusehen.
Ja, das ist eigentlich sozusagen eine Lebensverlängerung, die nur dem Forschergeist oder der Selbstbefriedigung des Forschers dient und nicht der Menschheit. Ne? Also so wie Frankenstein sich selber die Kreatur ja auch selber nur sehr vage an die Zeit, ans Schlachtfeld erinnern kann. Ne? Okay, gut, also ich gebe dem Film 3 Sterne. Wir möchten noch mal kurz abschließen mit einer Serie, die ich, von der es 2 Folgen gibt. Lateinischer Titel, Arne hat schon gesagt, Pluribus von Vince Gilligan. Mit großer Spannung erwartet, das ist seine erste Serie seit Better Call Saul, die, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren schon ausgelaufen ist. Aus Better Call Saul mitgebracht hat er Rhea Seehorn, die Saul Goodmans, also Bob Odenkirks Gefährtin spielt. Herausragende Schauspielerin, die er engagieren konnte für diesen Film, von dem es 1 Folge gratis gibt auf Amazon Prime und die nächste Folge dann, also Folge 2, auf Apple TV Plus.
Und das hast du mir verschwiegen.
Ja, also du kannst die erste gucken und dann musst du ein Apple TV Plus Abo machen. Ist übrigens auch nicht im Press-Screening-Room von Apple TV Plus, wovon wir Journalisten theoretisch profitieren könnten. Also nochmal eine Gemeinheit, aber auch ein Luxusproblem. 9 Folgen gibt es insgesamt. Das ist eine Serie, die mich sehr beeindruckt hat. Wie ich finde, auch völlig zu Recht bei Rotten Tomatoes auf 100% derzeit steht. Auch wenn man bei diesen Bewertungen davon ausgehen darf, wie bei IMDb und Rotten Tomatoes, dass die Begeisterung irgendwann nachlässt, mit dem sogenannten Backlash und dann die ersten Kritikpunkte immer mehr einsickern in den Menschen und die dann vielleicht nur noch bei 90% landen wird. Ich will nicht allzu viel spoilern, aber man kann schon was spoilern, weil die Prämisse der Serie dankenswerterweise schon in der ersten Folge offenbar wird. Außerirdische, wahrscheinlich Außerirdische, schicken Signale an die Menschheit, die dort empfangen werden von den SETI-Satelliten, die eine neue DNA-Sequenz darstellen. Daran forscht die Menschheit, entwickelt diese neue DNA-Sequenz. 28 years later-artig kommt es zum Ausbruch dieser höchst geheim im Labor gehüteten DNA-Sequenz durch einen Mäusebiss und die komplette Menschheit verwandelt sich wahrscheinlich, das ist in den ersten beiden Folgen noch nicht ganz klar, in die Außerirdischen selbst. Die Außerirdischen zeichnen sich dadurch aus, dass sie sämtliche Menschen auf der Welt in einen einzigen gemeinsam denkenden Organismus verwandeln. Alle teilen alle Gedanken, alle können alles. Ein kleiner 8-Jähriger ist theoretisch auch Chirurg. Eine 50-jährige Bauarbeiterin kann sofort in den nächsten Jumbojet fliegen und in die USA weiterfliegen. Wer nicht zu den transformierten Menschen gehört, ist Rhea Seehorn und 11 weitere Menschen, die nach und nach wahrscheinlich vorgestellt werden. Und sie ist mit der Situation natürlich überhaupt nicht einverstanden, weil sie sagt, jetzt lebe ich mit diesen außerirdischen Menschen um mich herum. Alle Menschen, die ich kenne, sind auf einmal Bodysnatchers-artige Kreaturen, wenn auch freundliche Bodysnatchers. Es gibt ja verschiedene Anleihen, die gemacht werden. Also zum einen an die Bodysnatchers, der Uniformierung aller Menschen und dem kollektiven Ich, das das individuelle Ich verdrängt. Es gibt aber auch Andeutungen oder Vergleiche zu den Fentanyl-Zombies, die man so manchmal in Reels sieht oder vor irgendwelchen Krankenhäusern in Philadelphia, wie sie da zombieartig in einer Haltung stehen und so ein bisschen wackeln. Das tun diese Außerirdischen nämlich immer dann, wenn ihnen die Energie ausgeht. Das sind also zunächst einmal aus Horroraspekten sehr interessante Gedanken, aber auch weitergehend, philosophischer fast schon von Vince Gilligan, weil wir uns die Frage stellen müssen, ist es eine gute oder eine schlechte Welt, wenn alle Menschen gleich sind? So, wenn es keine Diversität mehr gibt. Sie trifft zum Beispiel, Rhea Seehorn trifft auf einen anderen Menschen, der das Ganze überlebt hat, einer von diesen 11, der wahrscheinlich ein armer Schlucker gewesen ist und jetzt mit der Air Force One fliegen darf, weil diese Außerirdischen ihm alle Wünsche erfüllen, der so ein Harem hat aus schönen Modelfrauen und der einfach sagt, das ist sowas wie eine apokalyptische Wunscherfüllung mit meinen eigenen Sklaven. Es gibt auch seit die Außerirdischen die Welt übernommen keine Kriminellen mehr. Hautfarbe spielt auch keine Rolle mehr. Jeder kann alles sein, was man will. Was ist jetzt die bessere Welt? Die neue Welt, in der wir 11 überlebende Menschen uns mit den Außerirdischen einrichten? Oder wollen wir in unser altes Ich zurück mit den alten Rollenverteilungen und den alten Klassenschranken und Hierarchien? Rhea Seehorn kämpft so ein bisschen damit, die Leute zu überzeugen, dafür zu kämpfen, dass die ganze Menschheit wieder ins alte Ich zurückkehrt. Das Problem ist nur, sie ist eine Alkoholikerin, die zu Temperamentsausbrüchen neigt und jedes Mal, wenn sie anfängt zu schreien, überrascht das diese freundlichen Außerirdischen derart, dass Millionen auf einen Schlag sterben können von denen. Die sind extrem fragil. Dann fangen sie fentanylmäßig an zu zittern und klappen dann zusammen. Also es ist eine interessante Serie, die sich darum dreht, welche Art der Lebensführung eigentlich die beste ist. Wenn wir die Unterschiede betonen oder wenn es etwas gibt, das uns gleichschaltet und dafür sorgen könnte, dass die gesamte Welt keine Kriege mehr führt. Und das sind nur 2 der 9 Staffeln. Also mehr gibt es noch nicht.
Das sind aber keine abgeschlossenen Filme.
Nein, das ist eine serielle Folgen.
Schon fortlaufend. Ja. Schon fortlaufend.
Das sind serielle Folgen.
Ja, das wird eine sehr lange Angelegenheit.
Ja, also 1 Stunde pro Folge und die ersten beiden Folgen waren schon sehr gut. Und ich spreche eine Empfehlung aus. Ne? Wer weiß, wie es weitergeht, aber eine Folge pro Woche bedeutet, dass man dann irgendwie mindestens bis Januar damit noch beschäftigt ist. Also ich gebe dieser Serie nach Sichtung der ersten beiden Folgen 4,5.
Nun gut, und ich muss sie noch sehen, werde sie sehen. Freue mich jedenfalls auf den ersten Film, der ja schon zu sehen ist.
Ja.
Ja.
Gut. So, in der nächsten Folge ist immer so schwierig, das anzukündigen, weil wir mit der Produktion, letzte Woche gab es ja nichts, ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Wir haben verschiedene Folgen noch auf Halde, House of Dynamite, wobei, wenn ihr uns das jetzt sagen wollt, haben wir es vielleicht schon ausgestrahlt, Mr. Scorsese kommt noch und es gibt dieses Jahr auf jeden Fall noch den Jahresrückblick und den zweiten Teil unserer 1979er Episode.
Ja, noch einiges. Aber Mr. Scorsese muss jetzt auch ganz bald kommen.
Ja, das kommt, wenn ihr die Folge hört, gibt es den Scorsese vielleicht schon. Bis bald.
Bis demnächst.